Hallo, wir begrüßen euch bei Radio Frei zur dritten Sendung der Sendereihe Geborgte Zukunft. Heute sind für euch im Studio Uwe
und Hermine.
Normalerweise sprechen wir in dieser Sendereihe ja über die Agenda 2030 und die globalen Nachhaltigkeitsziele. Heute wollen wir euch ein Buch präsentieren, das sich indirekt damit beschäftigt. Es geht um den neuen Bericht an den Club of Rome, der unter dem Titel 1% ist genug erschienen ist. Hermine hat das Buch gelesen und wird es nach der nächsten Musik kurz vorstellen.
Der Club of Rome gilt als Ratgeber in Sachen Nachhaltigkeitsstrategien für eine bessere Zukunft. Und das schon seit 1972, als der erste Bericht mit Titel »Die Grenzen des Wachstums« die Umwelt- und Nachhaltigkeitsdebatte ins Rollen brachte. Doch bevor ich den neuen Bericht vorstelle, gibt es ein paar Einschätzungen zur letzten Veröffentlichung des Club of Rome-Autors Jürgen Randers. Der letzte Bericht von 2012 fiel durch seine düsteren Prognosen und Demokratiekritik auf. Mit alarmierenden Weltuntergangsszenarien wird in dem Buch versucht, für schnelle, radikal durchsetzbare Lösungen zu werben. Jürgen Randers hat zum Beispiel in 2052 eine globale Prognose für die nächsten 40 Jahre Chinas Ein-Kind-Politik zur Eindämmung des Bevölkerungswachstums angepriesen. Kernaussage des Autors ist, dass das Wachstum weitergehen wird und die Weltgesellschaft in den nächsten 40 Jahren weitere planetare Grenzen überschreiten wird. Und das, obwohl eine Reduktion der Emissionen technisch machbar und eigentlich auch finanzierbar wäre. Günstiger allemal als die Zeche zu bezahlen, wenn der Schaden bereits angerichtet wurde. Wir müssen es nur wollen, sagt er, und am politischen Willen mangelt es bisher. Das heißt, Hauptursache dafür, dass wir weiterhin auf einen ökologischen Crash des Erdsystems zusteuern, ist nach Meinung des Autors, dass in demokratischen Staaten und kapitalistischen Marktökonomien kurzfristiges Denken unser Handeln bestimmt. Am Ende gibt er 5 Empfehlungen, die die Weltgesellschaft am besten so schnell wie möglich umsetzen soll. Zum Beispiel das Bevölkerungswachstum stoppen, eine CO2-Steuer einführen oder neue globale Institutionen schaffen. Der neue Bericht nun, den die beiden Autoren Jürgen Randers und Graeme Maxton 2016 vorgelegt haben, verfolgt eine komplett neue Strategie. Randers schreibt in der Danksagung, dass ein befreundeter Klimapsychologe ihn davon überzeugt hat, dass Weltuntergangsprophezeiungen nichts bewirken, sondern dass Lösungsvorschläge nötig sind, die demokratisch mehrheitsfähig sind. Deswegen liegt das Hauptaugenmerk des Buches mit Titel »1% ist genug« auf 13 Vorschlägen, um soziale Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und auch den Klimawandel zu bekämpfen. Die Idee ist, dass all diese Vorschläge in den demokratischen Staaten der reichen Welt politisch mehrheitsfähig sein müssen, da sie dem Wohlbefinden der Mehrheit der allgemeinen Bevölkerung zugutekommen. Nach Ansicht der Autorin ist nun nicht mehr nur die Kurzfristigkeit von demokratischen Marktökonomien schuld daran, dass wir seit Jahren daran scheitern, nachhaltig zu werden. Die Demokratie wird nun als Teil der Lösung gedacht, als beste Möglichkeit, rechtzeitig umzusteuern. Die Autoren fordern mehr Demokratie zur Eindämmung marktradikalen Denkens, damit nicht mehr nur einige wenige Reiche, Lobbygruppen, Megaunternehmen und Firmenanteilseigner Profite auf Kosten der Mehrheit der Menschen und auf Kosten der Umwelt machen können. Die 13 Vorschläge für die reiche Welt zur Verminderung der Arbeitslosigkeit, Ungleichheit und Erderwärmung sind im Grunde eine große Umverteilung des Wohlstands von den Reichen zugunsten der allgemeinen Bevölkerung, basierend auf diversen Reichensteuern und sozialstaatlicher Absicherung. Zudem fordern die Autoren einen starken Staat zur Regulierung klima- und umweltschädlichen Wirtschaftens, zum Beispiel durch Emissions- und Rohstoffsteuern und auch durch Außenhandelsbeschränkungen. Ein paar der vorgeschlagenen Maßnahmen sehen eine Umverteilung vor, die von der Gesamtbevölkerung getragen werden muss, so die Verkürzung der Jahresarbeitszeit, die Anhebung des Renteneintrittsalters oder die Vergütung von Haus- und Sorgearbeit. Diese Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass allen Menschen in der reichen Welt eine Arbeit zuteil wird oder zumindest ein abgesichertes Leben ermöglicht wird. Zudem können diese Maßnahmen auch den Umweltverbrauch mindern. Ein Vorschlag tanzt jedoch aus der Reihe und weil er radikal und unkonventionell ist, ernte er das meiste mediale Echo. Die Forderung nach Geburtenkontrolle. Konkret schlagen die Autoren vor, dass kinderlosen Frauen oder Frauen mit nur einem Kind in den Industrieländern zum 50. Geburtstag ein Bonus von $80.000 ausgezahlt wird. Sie argumentieren, dass Kinder in der reichen Welt 30 Mal mehr Ressourcen als Kinder in Entwicklungsländern verbrauchen.
Vielen Dank erstmal. Mit den anderen Forderungen wollen wir uns nach der nächsten Musik beschäftigen. Ihr hört Radio Frei, die Sendereihe Geborgte Zukunft und heute geht es um das Buch 1% ist genug. Vor der Musik hörten wir die Forderungen $80.000 für eine Frau, die ein Kind oder gar kein Kind großzieht. Jetzt wollen wir uns den weiteren Ideen widmen. Es war die Frage einer Umverteilung von Reich nach Arm die Rede. Was ist darunter zu verstehen?
Ja, tatsächlich schlagen die Autoren diverse Reichensteuern vor. Zum Beispiel wollen sie, dass Unternehmen und Reiche definitiv höher besteuert werden. Auch vor allem, weil sie voraussagen, dass die Gewinne aus der Automatisierung vor allem den Reicheren zugutekommen werden. Ja, zudem fordern sie eine Erhöhung der Erbschaftssteuer, weil sie es ungerecht finden, dass ein Kind einfach nur etwas erbt, was es eigentlich nicht durch eigene Arbeit verdient hat.
Okay, und dann ist noch von staatlichen Regulierungen für die Umwelt die Rede. Was ist darunter denn zu verstehen?
Die Autoren meinen ganz einfach, dass man klima- und umweltschädliches Wirtschaften durch staatliche Regulierung sehr gut in den Griff bekommen kann, zum Beispiel indem man eine Emissionssteuer einführt oder eine Rohstoffsteuer. Sie meinen auch, das wäre viel effizienter als die bisher genutzte Einkommenssteuer, wenn man sozusagen direkt die Rohstoffe besteuert, die in der Wirtschaft genutzt werden. Außerdem fordern sie ganz explizit auch eine fossile Brennstoffsteuer, damit fossile Brennstoffe einfach weniger genutzt werden. Ja, und zudem fordern die Autoren ein grünes Konjunkturpaket, am besten finanziert durch Steuererhöhungen, damit man auf den Klimawandel reagieren kann und auch damit die Einkommen durch Energiewende und Wandel in der Gesellschaft durch den Klimawandel gerecht umverteilt wird.
Dann habe ich noch etwas gelesen, die bezahlte Arbeit soll neu definiert werden. Was ist denn damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass es bisher ziemlich ungerecht ist, dass Haus- und Sorgearbeit nicht in das BIP mit aufgenommen wird und dass Haus- und Sorgearbeit zwar geleistet wird, aber nicht gerecht vergütet wird. Deswegen schlagen die Autoren vor, dass man entweder Haus- und Sorgearbeit vergütet oder dass es zunehmend im öffentlichen Bereich sozusagen übernommen wird, dass der Staat Einrichtungen für Pflege und Sorge zur Verfügung stellt und diese dann durch Steuergelder finanziert werden.
Das ist also schon eine der Ideen, die in Richtung Gerechtigkeit für alle geht. Da sind ja aber noch weitere Ideen aufgeführt.
Ja, neben der Idee, dass die Reichen sozusagen mehr abgeben müssen zugunsten der allgemeinen Bevölkerung, schlagen die Autoren auch vor, dass es Maßnahmen geben muss, die die Gesamtbevölkerung zu tragen hat, egal ob reich oder arm. Dazu zählt unter anderem die Vergütung von Haus- und Sorgearbeit. Aber ein anderer Vorschlag ist auch, dass die Arbeitszeit verkürzt wird. Ganz konkret schlagen die Autoren vor, dass die Jahresarbeitszeit jeden einzelnen Angestellten verkürzt wird, zum Beispiel in Form von mehr Urlaubstagen. Alternativ könnte man auch die Wochenarbeitszeit für alle begrenzen, einfach damit die vorhandene Arbeit gerechter verteilt ist. Ein weiterer Punkt, den die Autoren fordern, ist, dass das Renteneintrittsalter angehoben wird. Die Idee dahinter ist, dass die Menschen unter 15 und über 65 für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen können.
Aha, das sind einige Ideen, die sicherlich auch kontrovers diskutiert werden können. Dazu werden wir dann noch mit unseren Gästen und Interviewpartnern sprechen, was sie denn davon halten. Vielen Dank erstmal.
What you're hoping for? Remember what you're living for. Humility can harm you anymore. The tears fall, the spirit guides you forevermore. Humility, is it in you now? Is it in me? Humility, what you gonna do now? What you gonna be?
Ich begrüße jetzt im Studio Sandro Witt, den stellvertretenden Vorsitzenden des DGB Hessen-Thüringen. Hallo Sandro.
Ja, hallo Uwe.
Wir sprechen heute über den neuen Bericht an den Club of Rome, 1% ist genug. Darin werden 13 Ideen vorgestellt, wie mit wenig Wachstum soziale Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und Klimawandel bekämpft werden können. Einige Thesen dürften die Gewerkschaften freuen, andere vielleicht nicht so sehr. Die Thesen, die die Gewerkschaften sicherlich freuen, sind Förderung von Gewerkschaften, existenzsicherndes Grundeinkommen, Entlohnung auch von Sorge- und Pflegearbeit, weniger Wochenarbeitszeit und mehr gesetzlich festgelegten Jahresurlaub. Was sagst du als Gewerkschafter dazu?
Na, erstmal würde ich sozusagen feststellen wollen, dass das, was vom Club of Rome vorgestellt wurde, mit der Frage, mit 1% Wirtschaftswachstum dafür zu sorgen, dass es etwas gerechter auf der Welt wird, so würde ich das ja begreifen, und dort sozusagen Vorschläge gemacht werden, die man sich im Einzelnen anschauen muss. Und bei der Frage von Forderung und beziehungsweise Förderung von Gewerkschaften, ich schon ein bisschen drüber gestolpert bin, was will eigentlich der Club of Rome, also was wollen sie damit sagen? Und ich würde gern die Biege mal machen in die Richtung, das ist eine sehr sinnvolle Idee, aufzuschreiben, dass Gewerkschaften mehr und besser gefördert gehören. Und das begrüßen wir natürlich als DGB erstmal in Deutschland und wahrscheinlich auch im Europäischen Gewerkschaftsbund. Wenn ich aber international schaue, wie es da aussieht mit Förderung von Gewerkschaften, greifen sie natürlich ein Thema auf, was ich für diskutabel halte. Also wir haben es in Deutschland damit zu tun, dass wir nach Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz eine Gewerkschaftsmitgliedschaft haben können, die geschützt ist durchs Grundgesetz und da kann niemand für bestraft werden. Aber sobald ich etwas weiter in den Osten von Europa schaue, fängt es halt an, etwas kribbeliger zu werden. Dort ist es halt nicht möglich, mal eben so Gewerkschaftsmitglied zu werden. Also kann man, aber dort muss Mann, Frau oder andere damit rechnen, dass sie dann eher in Schwierigkeiten geraten, wenn sie Gewerkschaftsmitglied werden. Insofern ist es erstmal gut, dass der Ansatz da ist, dass es diskutiert wird. Aber vielleicht sollte man darüber diskutieren, die ILO-Kernarbeitsnormen, also das sind von der Internationalen Arbeitsorganisation festgelegte Normen, die verbieten beispielsweise Kinderarbeit und andere Dinge, aber die garantieren eben auch, wenn man sie anerkennt als Staat, das Recht auf freie Gewerkschaftsmitgliedschaften, auf freie Wahl von Gewerkschaftsmitgliedschaft, ohne im Knast zu landen und ohne Probleme damit zu bekommen. Zu den anderen Themen, denke ich, wenn wir jetzt ins Gespräch kommen, das war mir nochmal wichtig als Klarstellung. In Deutschland kann man es einfach werden und woanders wird es schon schwieriger. Und wenn ich über den europäischen Tellerrand schaue, wird es noch schwieriger.
Also Gewerkschaften fördern eine gute Idee. Es kommt darauf an, wie das dann praktisch umgesetzt wird und vor allen Dingen global. Ja, existenzsicherndes Grundeinkommen ist das nächste Thema. Die Frage ist vermutlich auch da, was ist genau darunter zu verstehen? Was würden denn die Gewerkschaften darunter verstehen?
Also beim existenzsichernden Grundeinkommen, ich bin sozusagen beim Vorbereiten ein bisschen drüber gestolpert, dass das nicht ganz so trennscharf dargestellt ist, was damit gemeint ist. Zum einen haben wir eine Debatte in den Gewerkschaften über eine Frage eines, was ist ein bedingungsloses Grundeinkommen? Da gibt es ja auch Parteien, die unterwegs sind. Wir haben mehrere Beispiele vor Augen geführt bekommen, die unterschiedlichste Positionierungen vornehmen, was die Frage eines Sozialstaates angeht. Und unter einem existenzsichernden Grundeinkommen oder existenzsichernden Einkommen kann man sich sehr viel vorstellen. Aus Gewerkschaftssicht wird es so betrachtet, dass wir in einem Sozialstaat leben und dort quasi die Verantwortung geteilt wird. Das heißt, wir haben Sozialversicherungen, die irgendwann mal eingeführt worden sind, aus unterschiedlichen Gründen und unterschiedlichen Motivationen. Und dazu gehört beispielsweise das Arbeitslosengeld und das sogenannte Arbeitslosengeld 2. Da haben wir einen sehr kritischen Blick drauf, auf diese Agenda 2010. Das weiß jeder, da gibt es unterschiedliche Positionierungen. Und wir in den Gewerkschaften verstehen diese existenzsichernde Grundsicherung erstmal so, dass sie im solidarischen Prinzip an jene ausgezahlt werden muss und soll auch, die quasi entweder auf dem Arbeitsmarkt nicht ankommen, aus auch wieder Qualifikationsgründen und so weiter und so fort, oder eben, weil sie in besonders schwierigen Situationen aufgrund von gesundheitlichen oder anderen Umständen geraten sind. Da sagen wir, ist dieses Fördern und Fordern nach dem Hartz-IV-Gesetzen falsch angesetzt. Und würden auch einfordern, dass es dort eine Debatte darum geben müsste, was denn eigentlich existenzsichernd ist. Und da bleibe ich auch bei meiner ganz persönlichen Position, das ist Hartz IV nicht. Hartz IV sorgt dafür, dass die Leute eher in Schwierigkeiten geraten und die Höhe nicht ausreicht, um am Leben vernünftig teilzuhaben. Die zweite Debatte, die es ja gibt, ist die um ein bedingungsloses Grundeinkommen. Da ist der DGB positioniert und es gibt quasi die Debatte weiterhin in den Gewerkschaften um diese Frage und da stellt sich es als sehr schwierig dar, weil eben zwischen Verdi, IG Metall und anderen unterschiedliche Positionen bestehen. Ich denke aber, dass die Debatte notwendig und wichtig ist, dass wir da auch irgendwann zu einem Punkt kommen werden. Aber wichtig wäre jetzt erstmal im Bestehenden tatsächlich dafür zu sorgen, dass es eine Verbesserung für jene gibt, die gerade abgehangen sind.
Okay, eine weitere Idee von den Autoren Wenders und Maxton ist, den Begriff der Arbeit, der entlohnten Arbeit auszudehnen auch auf Sorge- und Pflegearbeit. Das dürfte doch eigentlich auch im Sinne der Gewerkschaften sein.
Ist absolut im Sinne der Gewerkschaften. Also die Frage von, das geht ja noch einen Schritt weiter. Also die Frage von, was ist mit jenen, die zu Hause pflegen? Was ist mit jenen, die im Grunde genommen über mehrere Jahre sogar nicht in der Lage sind, vernünftig quasi am Arbeitsleben teilzuhaben, weil beispielsweise Mutter, Vater oder auch ein Kind quasi extrem pflegebedürftig ist. Aber ich würde es da nicht stehen lassen wollen, sondern ich würde auch die Frage von Kindererziehung und auch die Frage von anderen gesellschaftlich notwendigen Dingen, die der Staat scheinbar nicht übernehmen will, auch außerhalb vom Bereich von Pflege, so Betreuung von Gruppen, Ehrenamt und so weiter nicht ausnehmen wollen in der Debatte. Aber im Grundsatz befürworten wir das, finden wir auch gut und sehen vor allem den Staat auch in der Pflicht, dort sozusagen Maßnahmen zu ergreifen. Klammer auf, was wichtig ist, das eine kann der Gesetzgeber regeln, auch über Finanzen. Das andere können auch, wenn die Gewerkschaften stark sind und die Mitglieder sich vernünftig organisieren, also Menschen sich auch ordentlich in Gewerkschaften organisieren, natürlich auch organisieren im Rahmen von Tarifverträgen.
Ja, ein Punkt, den die Gewerkschaften sicherlich auch unterstützen könnten, denke ich, weniger Wochenarbeitszeit und mehr gesetzlich festgelegter Jahresurlaub.
Na, das ist schon eine Frage. Also wir haben auch wieder im Vergleich, wir haben eine Gesetzespyramide quasi, die in der Frage von maximalen Arbeitszeiten, das geht bis nach Europa, das ist ja kein deutsches, sondern auch eine europäische Fragestellung, die dort festlegt, dass es eben maximale Arbeitszeiten in der Woche und maximale Tagesarbeitszeiten gibt. In der Wissenschaft wissen wir ja, dass ab der 9. Stunde, die man arbeitet am Tag, es schwieriger wird, die Konzentration zu behalten, wenn keine Pausen gemacht werden. Und wir haben es ja auch in Deutschland immer noch mit Systemen zu tun, wo auch Arbeitszeitgesetz und das, was da vorliegt, keine Rolle spielt, sondern ich denke an die Fleischindustrie, was wir dort für Beispiele hatten, wo durchgearbeitet wurde. Deswegen finde ich eine Debatte eher wichtig, über Tarifbindung zu diskutieren. Also weniger darüber, ob der Gesetzgeber dort mehr normiert, das finden wir gut. Weil das ist eine politische Entscheidung. Sagt man irgendwie, wir wollen eine 35-Stunden-Woche gesetzlich festlegen. Ich weiß nicht, was die Arbeitgeber dazu sagen. Ich finde jede Diskussion, die mit der entsprechenden Lohnangleichung stattfindet, richtig. Also, dass Leute auch mehr Zeit haben für sich persönlich, Zeit für Bildung möglicherweise auch haben. Das kriegen wir in Thüringen gerade über das Bildungsfreistellungsgesetz hin. Aber ich finde, dass auch da ganz wichtig ist, dass die Menschen sich in den Gewerkschaften organisieren und tarifliche Arbeitszeiten abgesichert werden. Deshalb wichtig, weil der Gesetzgeber, je nachdem, wer gerade regiert, natürlich entsprechend etwas festlegen kann. Und in 5 Jahren oder 4 Jahren gibt es eine neue Regierung. Das unterschätzt der Club of Rome auch öfter mit den Vorschlägen. Dann gibt es eine neue Regierung und dann gibt es eine Rolle rückwärts und wird plötzlich eine Wochenarbeitszeit von 48 Stunden eingeführt, wenn jene an die Macht kommen, die gerade irgendwie in der Öffentlichkeit als besondere Vertreterin des kleinen Mannes dargestellt werden. Ich sage jetzt nicht, wen ich meine, das kann sich auch jeder denken. Dann wird es eher auf eine Erhöhung der Arbeitszeit und samstags und sonntags arbeiten. Also insofern, ich verlasse mich da nicht auf den Gesetzgeber. Ich verlasse mich darauf, dass die Menschen in die Gewerkschaften gehen und sich das erkämpfen.
Gut, ich glaube, das Ziel ist dabei auch ein bisschen so die Frage der Gerechtigkeit, also die Arbeit dann auf mehr Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer zu verteilen, dass quasi alle arbeiten können. Und es geht eben wahrscheinlich nach deren Ansicht am besten, wenn die vorhandene Menge an Arbeitszeit auf mehr Menschen aufgeteilt wird.
Ich würde schon noch mal was zu sagen wollen, weil wir haben es ja mit einer, mit der 4. Zündstufe sozusagen von industrieller Revolution zu tun. Die Stichworte sind ja dort Arbeit 4.0 und auch Industrie 4.0 und viele andere Begrifflichkeiten. Ich bin immer für Thüringen 4.0, weil das ja im Grunde genommen auch die Lebenswelt der Menschen betrifft. Jeder hat ein Smartphone, jeder ist irgendwie ständig erreichbar. Ja, und auch da gilt im Grunde genommen, das muss tariflich organisiert werden. Der Gesetzgeber kann Rahmenbedingungen schaffen und sollte das auch schaffen. Da muss es auch darum gehen, wenn gefördert wird bei Unternehmen mit öffentlicher Kohle, dass dann entsprechend auch eine Tarifbindung da ist und gleichzeitig eben Regelungen zur meinetwegen Wochenarbeitszeit, monatlichen Arbeitszeit, aber auch Lebensarbeitszeitmodelle diskutiert werden. Da unterstützen wir das auch, was da steht und dass die Debatte wichtig ist. Die muss aber mit uns geführt werden. Die kann man nicht nur mit den Arbeitgebern führen.
Lebensarbeitszeit ist ein gutes Stichwort. Eine Idee ist nämlich auch ein höheres Renteneintrittsalter. Da kann ich mir ja vorstellen, sind die Gewerkschaften nicht ganz so glücklich damit.
Natürlich nicht. Also die Gewerkschaften waren ja die, also ich bin jetzt auch wieder in Deutschland erstmal nur, aber das kann man auch auf Europa ausweiten. Erstmal in der Fragestellung, wir wünschen uns natürlich Systeme, Modelle und wir haben die Rentenversicherung in Deutschland als eine der eingeführten Sozialversicherungsformen, die ich anfangs meinte, die quasi garantieren, wenn es denn richtig gemacht wird und vernünftig auch eingezahlt wird in dieses System, von allen übrigens, die dort einzahlen können, dann können wir auch eine Debatte darüber führen, dass wir Arbeitszeitmodelle schaffen, jetzt wieder tariflich, aber gleichzeitig eben auch Ausstiegsmodelle schaffen, wie beispielsweise, jeder kennt es, die Rente mit 63 nach 45 Versicherungsjahren. Also das wird in Thüringen, kann ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern, auch sehr, sehr massiv in Anspruch genommen. Die Zahlen der Rentenversicherung zeigen dort deutlich sozusagen nach oben, dass die Anträge da sind. Das hat was mit der Arbeitswelt zu tun. Und ich würde mir eine Debatte wünschen, dass Menschen möglichst früh aus der Arbeitswelt aussteigen können, wenn sie es wollen. Das ist ja immer noch die Frage, ob jemand, der Dachdecker, das berühmte Beispiel des Dachdeckers, bis 67 oder bis 70 oder ob jemand in der Politik vielleicht beispielsweise unterwegs ist, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, vielleicht dann doch eher in der Lage ist, bis 65 was zu machen. Aber ich finde, der Gesetzgeber muss Rahmenbedingungen setzen, die dort eher nach unten gerichtet sind und nicht nach oben gerichtet sind. Und eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit lehnen wir auch tatsächlich ab. Also das ist eine klare Position der DGB-Gewerkschaften und würden auch jedes Mal wieder. Wir sind gegen die Rente mit 67 Strom gelaufen und das würden wir auch bei weiteren Diskussionen machen.
Gut, das waren die Thesen, wo ich sagen würde, die sind ja aus Gewerkschaftssicht noch einigermaßen eindeutig. Es gibt auch ein paar Thesen, die vielleicht nicht ganz so klar sind, aber das nach einer kurzen Musik. Yo, he wanna get involved with you. It's the SAWDIQ. Yo, he wanna get involved with you. It's the SAWDIQ. Yo, he wanna get involved.
Met this girl walking in the ghetto, looking good but looking down.
What you said, come on,
said she needed inspiration.
Said
get your shit, 'cause we're going uptown.
Uptown, baby. Uptown, say what?
She was feeling better.
Yeah, yeah, come on, yeah.
She got inside the car.
She got inside the car.
She was a dark-skinned girl with pretty cornrows. She was doing her best to try to hide that scar.
She said, come on, know what you say now.
Im Studio ist immer noch Sandro Witt vom DGB und wir sprechen über die Ideen im Buch 1% Wachstum ist genug. Die weiteren Ideen und Thesen sind bis zu 100% Erbschaftssteuer sowie höhere Steuern für Reiche und Unternehmen. Nun ist natürlich die Frage, wie wirkt sich das auf Betriebe und Arbeitsplätze aus?
Ja, die Erbschaftssteuer ist ja in Deutschland ein ziemlicher Streitentbrand, auch schon vor sehr langer Zeit. Das Bundesverfassungsgericht hat ja festgelegt, dass bestimmte Kriterien angewendet werden müssen. Und das hat es der Politik ja ungleich erschwert, quasi ein vernünftiges Erbschaftssteuergesetz beziehungsweise eine Reform auf den Weg zu bringen. So ähnlich ist das mit der Vermögensteuer. Aber wir haben als DGB ganz klare Positionen zu diesem Erbschaftssteuergesetz, was kommen soll und auch zu der Reform. Das, was aktuell angesetzt wird, gibt uns das Gefühl, dass man eher das Kapital schützen will und gar nicht so richtig in die Umverteilung will. Also das, was als schwarz-roter Gesetzentwurf aktuell da ist. Und die Hürden, die Dinge, die eingezogen worden sind, liegen bei 26 Millionen Euro. Und darüber hinaus soll besteuert werden. Wir sagen, das betrifft dann, ich mache es mal auf Thüringen praktisch sozusagen niemanden. Und unsere Position ist, wir wollen jene, die sehr viel haben, beteiligen an der Umsetzung eines handlungsfähigen Staates. Deswegen wird es notwendig sein, eine Erbschaftssteuer so zu forcieren, dass Firmen in der Lage sind, natürlich weiter zu existieren. Dass quasi Firmenerben jetzt nicht in die Situation kommen, dass da irgendwie, das muss man auch mal auflösen. Uns geht es ja nicht darum, jemandem irgendwie was wegzunehmen, was er braucht, sondern tatsächlich in einer Höhe zu besteuern. Und wir reden über Besteuerung, nicht über Wegnehmen. Dass quasi das Unternehmen natürlich weiter existieren kann. Da kann man mal eine Legende auflösen, die ständig irgendwie auch von den Kammern und von vielen anderen da öffentlich diskutiert werden. Das ist das eine. Und der zweite Teil ist die von dir angesprochene Vermögensverteilung und Vermögensteuer. Da sagen wir, wir brauchen tatsächlich endlich ein vernünftiges Gesetz einer Vermögensteuer in Deutschland, in dem quasi, und da geht es nicht um Firmenerben, sondern um Vermögen, die sich anhäufen auf den Konten jener, die gar nicht mehr wissen, wo sie ihren Dritt-Porsche parken sollen oder gar nicht mehr wissen, welche Fußballmannschaft sie noch einkaufen wollen. Da sagen wir, brauchen wir tatsächlich endlich eine Lösung, weil ich mache es ganz praktisch sozusagen. Wir haben ein Problem in der Handlungsfähigkeit des Staates. Der öffentliche Dienst blutet aus. Also wir haben Situationen, dass es nicht mehr ausreichend Lehrerinnen und Lehrer geben wird. Wir haben eine Situation, dass die Bezahlung von Polizei, also Polizistinnen und Polizisten, ich rede nicht nur über Thüringen, sondern bundesweit, wir haben eine Situation, wo, und davor würde ich warnen, die Bundesregierung Teile davon über Einsatz der Bundeswehr im Inneren diskutieren, weil es nicht mehr genügend Polizei gibt. Da würde ich sagen, gibt es andere Antworten. Da ist unsere Antwort tatsächlich, führt endlich die Vermögensteuer ein, da unterstützen wir das, was da steht, und verteilt es vernünftig sozusagen um den Staat handlungsfähig zu halten.
Ja, ein Ziel ist ja auch, Arbeitsplätze zu sichern, um eben Arbeitslosigkeit abzubauen. Und ein Vorschlag wäre, Außenhandel zu beschränken, um Arbeitsplätze zu sichern. Was hält denn der DGB davon?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil Außenhandel beschränken würde heißen, dass man sich auf den Nationalstaat zurückzieht. Da gibt es genügend, die das auch einfordern. Ich bin eher der Mensch, der für europäische und außereuropäische Solidarität wirbt quasi und wir nicht die Frage stellen, ob ein Arbeitnehmer jetzt sozusagen in Spanien oder in Portugal oder Griechenland oder wo auch immer unterwegs ist, sondern wir wollen halt Außenhandel haben, aber eben sozusagen unter wirklich vernünftigen Maßgaben Außenhandel betreiben. Das heißt, der muss reglementiert sein und da kann man jetzt auch nochmal sagen, also das, was bei CETA zum Beispiel mit Kanada verhandelt ist, da haben wir noch starke Kritik dran. Das haben wir jetzt auch da nochmal eine Legende aufzulösen. Wir haben diese Kritik auch öffentlich geäußert über Rainer Hoffmann, über unseren DGB-Bundesvorsitzenden. Es muss darum gehen, fairer Außenhandel bedeutet Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch zu haben, und fairer Außenhandel bedeutet auch, das Ökologische mitzudenken in der ganzen Fragestellung. Das würde jetzt den Rahmen eines Interviews tatsächlich sprengen, wenn wir ganz tief reingehen, aber wir formulieren unsere Position an der Stelle und lehnen diese Forderung auch ab. Also es kann nicht sein, dass Außenhandel begrenzt wird, um deutsche Arbeitsplätze abzusichern, sondern wir brauchen europäische Solidarität und weltweite Solidarität mit Regelungen.
Ja, wir hatten es gerade über die Erbschaft und Vermögenssteuer. Mit den Einnahmen sollen dann grüne Konjunkturprogramme finanziert werden. Was sagt ihr denn da dazu?
Ja, es ist immer so eine Fragestellung Ökonomie versus Ökologie. Das ist ja eine Debatte, die es gibt. Ich sehe da gar keinen Widerspruch drin und finde natürlich sowas, wie beispielsweise in Thüringen stattfindet, dass es Programme gibt, die dafür sorgen, dass Naturschutz betrieben wird. Und vielleicht, ich mach's mal an dem Beispiel, dass quasi im grünen Band aktuell auch gearbeitet wird, dort Dinge weggeräumt werden, die noch rumliegen, und Renaturierungsprojekte und so weiter und so fort, finde ich sehr sinnvoll. Die schaffen auch Arbeit, die schaffen auch Arbeitsplätze. Kritisch sehe ich, was dann für Arbeit entsteht. Also auch da empfinde ich es als eher schwierig. Wenn wir grüne Konjunkturprogramme machen, die für Arbeit sorgen, dann müssen die auch vernünftig entlohnt sein. Das kann nicht sein, dass man das über Arbeitslosengeld 1, 2 Maßnahmen, 1 Euro Jobber und so weiter dann macht, sondern finde ich sozusagen, wenn man vernünftig investiert in grüne Technik beispielsweise und Neuerungen, dann muss man in Forschung und Entwicklung investieren und muss gleichzeitig sozusagen Ökonomie, Ökologie austarieren. Und das geht am besten, wenn man es gemeinsam macht. Also da auch wieder sozusagen am besten tariflich abgesichert und vielleicht auch die nächsten 30 Jahre das mal gemeinsam mit den Arbeitgebern und dem Staat zu bearbeiten. Da würde ich mir auch mehr Einsatz wünschen.
Da kommen wir auch schon zu der Frage, so was hältst du vielleicht persönlich oder auch als Gewerkschaftsvertreter von den ganzen Ideen und Forderungen? Erscheint es möglich, die Welt zu retten, also Klimawandel, Arbeitslosigkeit und soziale Ungleichheit zu bekämpfen mit den Ideen, die in dem Buch formuliert sind? Ist es damit zu schaffen?
Na, ich glaube, dass es immer eine Mischung ist, sozusagen. Da sind Vorschläge drin, die quasi, haben wir ja auch drüber gesprochen, die gut sind. Ich glaube, dass der Anspruch, die Welt zu retten, also mit einer globalen Agenda, ich finde, das ist ein hehrer Anspruch. Ich bin ein großer Fan von Rio Reiser. Der hat mal gefragt, wann, wenn nicht jetzt, wo, wenn nicht hier. Ich glaube, das Lied ist bekannt. Und denke, ja, aber mit einer anderen Mischung. Also eben nicht sozusagen mit nur den Vorschlägen vom Club of Rome, weil da sind kritische Dinge dabei. Also zum Beispiel Verlängerung Lebensarbeitszeit, um das nochmal aufzugreifen, das lehnen wir ab. Aber ich glaube, dass es stimmt, dass wir es gemeinsam machen müssen. Also die Gewerkschaften müssen gestärkt werden, auch europaweit und weltweit. Und es funktioniert nur, wenn sich die Leute und die Menschen organisieren und nicht sozusagen individualisiert rumlaufen und immer nur für sich selber kämpfen. Also das Stichwort dürfte Solidarität sein und das muss weltweit auch da sein. Und da brauchen wir Verständnis und dafür brauchen wir auch Bildungsarbeit.
Und kann denn vielleicht in Thüringen damit schon angefangen werden oder kann die Thüringer Politik oder auch die Thüringer Gewerkschaften da schon einen Beitrag jetzt leisten oder ist das wieder so ein Anruf an die ferne Zukunft, die vielleicht doch noch weit weg ist und irgendwie ja schwer zu realisieren?
Also ich glaube, dass tatsächlich in jedem Land oder auch in jeder Kommune und vielleicht auch in jedem Landkreis damit begonnen werden kann und dass Politik am Ende immer Rahmenbedingungen setzen kann, die dazu führen, dass es gerechter. Ich glaube, Thüringer Politik kann da Rahmenbedingungen setzen, kann Beispiele voranbringen auf Bundesebene. Und die Bundesebene kann sich und sollte sich auch an unterschiedlichen Beispielen dann beteiligen, um das auf europäische Ebene zu tragen. So funktioniert Politik. Und die Gewerkschaften werden ja ein Anteil, so die Leute sich organisieren in den Mitgliedsgewerkschaften und die Prozesse auch gemeinsam bearbeiten wollen, so sich auch Arbeitgeberverbände organisieren, also Arbeitgeber in Arbeitgeberverbänden organisieren. Dann kann man dort auch Zeichen setzen, aber Thüringen ist ein kleines Bundesland mit, ich glaube, 4 oder 6 Stimmen im Bundesrat. Wenn es um politische Entscheidungen geht, braucht es natürlich sowas wie eine Einigkeit auf der Ebene der Bundesrepublik und dann auch eine Einigkeit quasi auf Ebene jener Akteure wie dem Europäischen Gewerkschaftsbund oder dem Weltgewerkschaftsbund. Also ich denke, ja, kann man, aber das sind kleine bescheidene Anteile, die man da bringt.
Gut, vielen Dank, Sandro Witt, stellvertretender Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen. Wir sprachen über das Buch 1% ist genug. Vielen Dank. Die Thesen von Renders und Maxton sollen soziale Ungleichheit abbauen, Arbeitslosigkeit verringern und den Klimawandel bekämpfen. Das ist doch eigentlich ganz im Sinne der Säulen der Nachhaltigkeit. Ob die einzelnen Ideen da wirklich einen Beitrag leisten können oder gar die Lösung sind, das wollen wir jetzt mit André Schäfer vom Nachhaltigkeitszentrum Thüringen besprechen. Hallo André.
Hallo.
Ja, fossile Brennstoffe besteuern, Rohstoffverbrauch statt Einkommen besteuern, ich sag nur Erbschaftssteuer und Vermögenssteuern und mit den Einnahmen ein existenzsicherndes Grundeinkommen finanzieren. Für mich die Frage, ist das nachhaltig?
Schwere Frage. Die Fragestellung zum Thema Besteuerung von fossilen Brennstoffen und ja auch eine faire Verteilung der Erlöse auf alle Bürger, so wie es im Allgemeinen in der allgemeinen Kernthese beschrieben wird, das ist natürlich ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und notwendig. Das Thema fossile Brennstoffe beispielsweise würde ja, wenn man die besteuert, letztendlich auch den Verbrauch dieser fossilen Brennstoffe minimieren und dadurch natürlich weniger CO2 freisetzen und dadurch auch den Klimawandel ein Stück weit verlangsamen. Und die Verteilung, vor allem die faire Verteilung der Erlöse auf alle Bürger und des Vermögens auf dieser Welt wäre auch sehr wichtig, weil dadurch Armut vermindert wird und verminderte Armut bedeutet aber auch gleichzeitig bessere Möglichkeiten für Bildung und geringeren Zuwachs der Weltbevölkerung. Es gibt ja ganz klare Studien, die eindeutig belegen, dass Armut und Bevölkerungswachstum eng zusammenhängen.
Stichwort Armut und Arbeit. Die Autoren schlagen ja vor, dass auch Sorge- und Pflegearbeit von Kindern und Angehörigen in den Bereich der bezahlten Arbeit einbezogen werden sollen, eben zum Beispiel dann in einem existenzsichernden Grundeinkommen. Auch hier die Frage, ist das im Sinne der Nachhaltigkeit?
Ja, selbstverständlich. Also das sehe ich auch ganz klar. Arbeit ist nicht nur produzierende Arbeit. Eine Gesellschaft kann nur dann funktionieren, wenn wir solidarisch miteinander leben. Das ist so dieser eine Aspekt. Und eine gut funktionierende Gesellschaft kann da nur dann funktionieren, wenn wir jetzt nicht nur einfach solidarisch, sondern einen Schritt weiter gehen, wirklich miteinander leben und auch Verantwortung füreinander mit übernehmen können. Und das ist eigentlich einer der Grundfesten und der Grundgedanken des Zusammenlebens überhaupt. Gerade wenn ich an unsere Kinder denke, wenn wir Kinder großziehen, da gibt es ein brasilianisches Sprichwort, wo ganz klar gesagt wird, wenn man ein Kind großziehen möchte, braucht man das ganze Dorf und eben nicht nur eine oder zwei Personen. Das heißt, wir tragen alle eine sehr, sehr große Verantwortung. Und so wie wir unsere Kinder erziehen und so wie wir unsere Kinder sich entwickeln lassen, so wird auch unsere Zukunft sein. Und das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Faktor und eine ganz wichtige Grundlage unserer Gesellschaft zu suchen. Dasselbe trifft natürlich auch auf die Alten zu. Je unsolidarischer wir sind, desto mehr sind wir auch nicht mehr menschlich, nicht mehr zukunftsfähig. Alleine auch, sag ich mal, die Kapazität und die Fähigkeiten, die Erfahrung, die Alten, Anführungsstriche, ich bin ja nun auch bald einer von diesen Alten, haben, sind ja unersetzlich. Und auch wenn man körperlich vielleicht nicht mehr in der Lage ist, sag ich mal, selbst handwerklich fähig zu sein oder zu arbeiten, sind trotzdem die Dinge, die wir gelernt haben, die Dinge, die wir erfahren haben, eine wesentliche Substanz, sag ich mal, um unsere eigene Gesellschaft zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Dementsprechend ist das ganz klar ein ganz zentraler Aufgabenbereich, der als ganz normale Arbeit auch angesehen werden müsste.
Ja, beim Thema Alte in Anführungszeichen. Eine Idee ist auch, dass das Renteneintrittsalter nach hinten verschoben wird, also sprich, dass alle länger arbeiten sollen. Dafür soll die Wochenarbeitszeit verringert werden. Meine Frage dazu, ist das gerecht?
Es kommt immer darauf an, welcher Job es ist. Es kommt darauf an, um welche Menschen geht es gerade. Es kommt darauf an, in welcher Region unserer Erde genau diese Fragen so umgesetzt werden. Aber in einer Welt, wo wir, sag ich mal, wo wir Ältere immer länger fit bleiben und kreativ sind und wenn es, sag ich mal, Jobs sind, die jetzt nicht gerade der Dachdecker da ist oder ein Straßenbauer ist, sondern wo es Jobs sind, die was mit Kreativität zu tun haben, die eben nicht sehr stark körperlich anstrengend sind, ist es durchaus denkbar, dass Menschen auch länger arbeiten können. Es darf nicht auf Kosten dieser Menschen gehen, es darf nicht eine Überbelastung sein, aber letztendlich länger aktiv für die Gesellschaft sich einzubringen, ist dort vollkommen aus meiner Sicht legitim. Und eine kürzere Wochenarbeitszeit ist sicherlich auch keine dumme Idee. Wir sehen, wie viele Überstunden sich gerade in den industriellen Ländern ansammeln, wie wenig Urlaub teilweise die Menschen machen können, wie viele Stunden sie pro Woche arbeiten. Dann ist eine zum Beispiel Pflege für Ältere kaum möglich, da ist zum Beispiel eine gute Kindererziehung für Menschen möglich, es ist kaum noch Ehrenamt möglich. Und das sind ja alles Dinge, die die Gesellschaft dringend braucht, um stabil und resilient zu sein. Dementsprechend ist es, denke ich mal, gut, weil die Wochenarbeitszeit eben nicht 40, 50, 60 Stunden die Woche darstellt. Und es ist gut, wenn die Menschen innerhalb der normalen Lebenszeit auch die Möglichkeit haben, sich für ihre Familie, für die Älteren oder im Ehrenamt tätig zu werden. Das ist aus meiner Sicht schon keine dumme Idee, sondern eine Idee, die wirklich eine Gesellschaft stabilisieren kann und solidarisieren kann.
Ja, und Grundlage einer solchen Gesellschaft bleibt weiterhin die bezahlte Arbeit. Die soll, wie gesagt, ausgedehnt werden auf andere Bereiche. Aber es müssen natürlich auch die Menschen einfach Arbeit haben. Eine Idee dahingehend ist, zusätzliches Geld zu drucken für grüne Konjunkturprogramme, also um grüne Technologien zu fördern. Was hältst du denn davon?
Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, ich kann das nicht beurteilen und dementsprechend würde ich diese Frage auch aus diesem Blickwinkel nicht beantworten wollen. Ich kann sie auch so nicht beantworten. Aber generell ist ja die Frage, Arbeit auszuweiten, Anführungsstriche. Wichtig ist es ja doch, dass wir eigentlich wirtschaftlich gesehen sehr, sehr hoch produktiv sind, zumindest in der westlichen Welt und dort, wo die Globalisierung quasi den Transfer dieser Fähigkeiten, Möglichkeiten bringt, wird es dort auch perspektivisch nicht anders aussehen, so dass man eigentlich sehr, sehr hoch produktiv ist und dementsprechend im Gegenzug die Arbeitskräfte nicht mehr so zwingend notwendig sind. Das heißt, dass im Endeffekt durch diese hohe Produktivität die Gesellschaft trotzdem sich versorgen kann, trotzdem nicht nur Grundgüter produzieren kann, sondern auch darüber hinaus, ohne letztendlich auf alle Arbeitskräfte, die da sind, voll zurückgreifen zu müssen. Das heißt, hier geht es eigentlich um eine Frage der Verteilung der erwirtschafteten Erträge, nicht nur im Geldlichen, sondern generell auch aller Güter. Und dort könnte man gut eine Änderung, organisieren, wo es möglich wird, eben auch die jetzige Arbeit an Kindeserziehung, Pflege älterer ein Stück weit auch mit zu finanzieren über eine, wie vorhin in der ersten Frage schon gestellten Frage zum Thema Grundsicherung. Das wäre dort auf alle Fälle möglich. Also theoretisch sind wir so produktiv, dass wir uns das leisten könnten. Die Frage ist nur, wollen wir es uns leisten und wie wollen wir diese Sachen neu organisieren. Und diese Fragestellungen sind eigentlich die, die wir diskutieren müssten. Was können und was wollen wir uns leisten und wie können wir das dann quasi organisieren, dass wir für alle Menschen ein menschenwürdiges Leben eben nicht nur hier in Europa, sondern auch anderswo möglich machen.
Ja, das Buch heißt 1% ist genug. Mit wenig Wachstum, soziale Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und Klimawandel bekämpfen. Meinst du, das ist mit 1% Wirtschaftswachstum zu schaffen?
Spannende Frage. In diesem Zusammenhang kann ich nur sagen, hat schon jemand versucht, einen Luftballon aufzublasen und immer wieder Luft reinzupumpen und der ist dann nie zerplatzt. Ich glaube, das funktioniert nicht. Und wir sind ja nun mal in einem begrenzten System. Wir leben auf einem Planeten, der in sich geschlossen ein begrenztes System ist. Und in diesem begrenzten System möchten wir gerne wirtschaften. Und dieses Wirtschaften bedeutet aber Verbrauch von Ressourcen in jeglicher Hinsicht und nicht nur Verbrauch von Ressourcen, sondern auch die Produktion von Abfällen und CO2 beispielsweise ist ein Abfall, welches den Klimawandel stark befördert. Und Klimawandel ist ja für uns eine relativ große Gefahr. Das heißt, dass ein unbegrenztes Wachstum einfach auf diesem begrenzten Planeten Erde nicht möglich ist. Dementsprechend stellt sich die Frage gar nicht, ob man 5, 7 oder 10% Wachstum oder nur 1% Wachstum hat, um letztendlich diese Fragen der sozialen Gerechtigkeit weltweit zu lösen. Sondern im Endeffekt stellt sich die Frage, wie können wir die Gerechtigkeit auf diesem Planeten ein Stück weit lösen? Wie können wir menschenwürdiges Leben ermöglichen? Wie können wir es schaffen, Bildung und soziale Verantwortung auch in die Länder Afrikas zu tragen, beispielsweise ohne Wachstum? Und das ist eigentlich die entscheidende Frage. Wenn jetzt der Club of Rome sagt, mit 1% Wachstum, okay, dann ist es eine starke Reduzierung der Ansprüche, die wir bisher haben. Aber generell dürfte es eigentlich kein Wachstum geben im Bereich von weiteren Ressourcenverbrauch und im Bereich von weiteren Produktion von Abfällen, wie zum Beispiel CO2 oder von anderen Dingen. In dem Bereich darf es kein Wachstum mehr geben. Inwieweit man dieses Wachstum in Richtung qualitatives Wachstum versucht zu definieren, hängt davon ab, inwieweit man es abkoppeln kann, auch ruhig vollkommen abkoppeln kann von dem Ressourcenverbrauch materieller Dinge. Das ist so erstmal ein Punkt. Und ob es dann möglich ist, dann würde ich wieder den Wirtschaftswissenschaftler fragen, wie kann man, sage ich mal, ein Wirtschaftssystem bauen, in dem das Wachstum eben nicht mehr materiell ist. Wie kann es denn funktionieren? Und wie kann man daraus, sage ich mal, so viel Wertschöpfung generieren, dass wir diese Gerechtigkeitsfragen lösen können? Aber ich glaube persönlich, wobei ich jetzt kein Wissenschaftler bin und da kann ich jetzt auch nur ein Gefühl äußern, dass es auf alle Fälle möglich ist, mit den jetzigen Kapazitäten diese Probleme zu lösen und es möglich sein muss, diese jetzigen Möglichkeiten, die wir haben, zu lösen von dem Ressourcenverbrauch und der Produktion von Abfällen.
Ja, vielen Dank, André. Am Telefon war André Schäfer vom Nachhaltigkeitszentrum Thüringen und wir sprachen über das Buch 1% ist genug von Jürgen Renders und Graeme Maxton. Das war's auch schon wieder von der Sendereihe Geborgte Zukunft auf Radio Frei. Beim nächsten Mal geht es um Ernährungssicherheit und eine nachhaltige Landwirtschaft. Bis dahin, macht's gut.